Wo es aber zu Begegnungen kommt, stellen sich zunächst ganz praktische Fragen. Daher verwundert es nicht, wenn kirchliche Dokumente hier sehr konkret werden. Das beginnt mit der Frage der gemeinsamen Nutzung von Gebäuden. In einer Handreichung aus dem Rheinland und Westfalen lesen wir, eine afrikanische Gemeinde, die laute Gottesdienste und Gebetsnächte feiert, kann in einem Gemeindehaus mit Einliegerwohnungen viele Probleme verursachen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Johannes Zimmermann. Ich bin Professor für praktische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg an der Lahn. Heute grüße ich Sie zu einer Sendung mit dem Thema Christliche Gesicht der Migration. Es geht um Gemeinden im Kontext von Migration, um interkulturelle Gemeinden, um internationale Gemeinden. Die Sendung hat zwei Teile. Dies ist der erste Teil, Gemeinden im Kontext von Migration, ein Überblick. Der zweite Teil wird dann lauten, Herausforderungen und ökumenische Lernerfahrungen. Es geht um die Herausforderungen für andere christliche Gemeinden im Umgang mit Gemeinden im Kontext von Migration. Mein erster Teil, besondere Taufgottesdienste. Nach mehreren Monaten Taufunterricht war es soweit. Am Ostermontag 2016 werden im Ulmer Münster 4 irakische Kurden getauft. 4 junge Männer, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und hier Asyl suchen. Der Gottesdienst ist festlich gestaltet. Einer der Täuflinge liest den Auftrag zur Taufe und zur Mission aus Matthäus 28 in seiner Sprache. Die Tauffrage lautet: Willst du auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden und mit uns Gemeinschaft halten an Wort und Sakrament? Und dann der bewegende Moment. Die 4 jungen Männer werden getauft und in die große Gemeinschaft der Christenheit aufgenommen. Bei aller Freude gibt mir zu denken, dass die Täuflinge keine Paten oder Taufzeugen haben. Wie es wohl nach der Taufe mit ihnen weitergehen wird, werden sie ihren Platz in der Gemeinde finden? Hier liegen enorme Herausforderungen. Zum Christwerden braucht es eine Gemeinde als Lebensraum, in der Glaube Wurzeln schlagen und wachsen kann. Dass das für die getauften irakischen Kurden kaum der württembergische Predigtgottesdienst im Ulmer Münster sein wird, so viel ist mir an diesem Morgen klar. Einen Tag vorher, Ostersonntag 2016 in der Stuttgarter Stiftskirche. Im Ostergottesdienst werden 8 Muslime getauft, davon 3 vom Landesbischof Frank-Ottfried Juli. Das Interesse der Medien ist enorm. Was ist hier anders? Nicht nur die Tatsache, dass der Landesbischof selbst tauft. Der Hauptunterschied ist ein anderer. Es gibt eine Gemeinde, in der die Getauften ihren Weg weitergehen können. Die evangelische arabische Gemeinde in Stuttgart als Teil der Stiftskirchengemeinde. Die Voraussetzungen für eine dauerhafte Integration in die christliche Gemeinde sind in diesem Fall deutlich besser. 2 ganz ähnliche Ereignisse und doch ein markanter Unterschied. Auf den ersten Blick sieht es nach einer besseren und einer schlechteren Lösung aus. Glücklicherweise ist die Geschichte mit den getauften irakischen Kurden noch nicht zu Ende. Im Herbst 2016 traf ich den Pfarrer der Münstergemeinde wieder und fragte ihn, was aus den Kurden geworden sei. Durch Verlegungen an andere Orte seien nicht mehr alle da, aber so der Kollege, da muss ich die Geschwister von der landeskirchlichen Gemeinschaft loben. Eine landeskirchliche Gemeinschaft in der näheren Umgebung würde die jungen Männer auf ihrem Weg begleiten. Wenn Sie jetzt zu Hause in Gruppen anschauen, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie eine kleine Pause machen und sich miteinander überlegen, was denn für die beiden unterschiedlichen Optionen spricht. Auf der einen Seite Integration von christlichen Migranten in bestehende Gemeinden oder eigene Gemeinden für Migranten. Was sind jeweils die Vor- und die Nachteile? Sammeln Sie die Argumente. Ich mache weiter mit meinem zweiten Teil. Migrationsgemeinden als bessere Lösung? Fragezeichen. Was ist besser für Muslime, die in Deutschland getauft werden? Sollen sie in deutsche Gemeinden integriert werden oder eigene Gemeinden bilden, in denen sie in ihrer Muttersprache Gottesdienst feiern können? Blicken wir auf die arabisch-evangelische Gemeinde. Für neugetaufte Christen mit muslimischem Hintergrund eigentlich ein Idealfall. In ihrer Muttersprache können sie die Bibel lesen, Gottesdienst feiern und so in den Glauben hineinwachsen. Sie müssen nicht erst sprachliche und kulturelle Hürden überwinden, um Christ zu werden und Gemeinschaft des Glaubens zu erfahren. Im Hintergrund steht hier ein Grundprinzip der Mission, Kontextualisierung oder Inkulturation genannt. Menschen sollen dem Evangelium in einer ihnen vertrauten kulturellen Gestalt begegnen. Nimmt man die Lebenssituation von Migranten dazu, die Herausforderung, sich in einem fremden Land mit einer schwer zu lernenden Sprache und vielen unbekannten Gepflogenheiten und Verhaltensweisen zurechtzufinden, dann ist es nur zu begrüßen, wenn wenigstens das Hineinwachsen in den Glauben in einem vertrauten Umfeld stattfinden kann und nicht auch noch durch Erfahrungen der Fremdheit und des Missverstehens überlagert wird. Es ist auch eine Frage der Identität. Um Christ zu werden, muss jemand nicht seine kulturelle und sprachliche Identität als Araber, als Araberin über Bord werfen. Ähnliche Lebenslagen und Problemstellungen verbinden ihn mit anderen. Sie erfährt Verständnis für die ablehnende Haltung der Familie zur Taufe, für die Ungewissheiten, die mit einem Asylverfahren verbunden sind. Die Bildung muttersprachlicher Gemeinden ist keineswegs neu. Diesen Weg wählte der größte Teil der deutschen Auswanderer. Lange Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Brasilien, in Russland und anderswo bildeten deutsche Auswanderer deutsche Gemeinden und feierten deutsche Gottesdienste. Die Gemeinde wurde zu einem Stück Heimat in der Fremde und half, den Schmerz des Verlusts der ursprünglichen Heimat zu überwinden. Stärker als die Furcht vor der Bildung von Parallelgesellschaften sollte hier die Chance gesehen werden, dass es für viele eine Hilfe ist, neben den vielen Anforderungen im Alltag Orte zu haben, an denen Sprache und Kultur vertraut sind. Auf den ersten Blick scheint das also der Königsweg zu sein. Neue Gemeinden für Migranten, die Schaffung kulturell homogener Gemeinden, um so eine Beheimatung in der Diaspora, in der Zerstreuung eines fremden Landes zu ermöglichen. Wir werden noch auf die andere Option kommen. Zunächst aber möchte ich Ihnen in einem weiteren Teil einiges über die Entwicklung und Geschichte der Migrationskirchen weitergeben. Drittens, Entwicklung und Geschichte der Migrationskirchen. Ich könnte jetzt mit der Bibel anfangen, ein Buch der Migration. Es beginnt mit Abraham, der von Gott herausgerufen wird, seine Heimat zu verlassen. Es geht weiter mit vielen anderen, dem Volk Israel, das auszieht aus Ägypten, mit Ruth, die in die Fremde kommt, mit Israel, das ins babylonische Exil kommt. Es geht weiter bis hin zum Hebräerbrief. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Unser ganzes Leben auf der Erde ist unterwegs sein, Migration. Und jetzt kommen wir zur konkreten Herausforderung Migration und christliche Gemeinde. Es gibt nicht nur die evangelisch-arabische Gemeinde in Stuttgart, es gibt eine Vielzahl von Gemeinden, die in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten im Kontext von Migration entstanden. Drei große Phasen möchte ich zunächst nennen und dann etwas näher anschauen. Zunächst waren es die sogenannten Gastarbeiter, die vor allem aus Südeuropa und Südosteuropa kamen. Dann seit den 1980er Jahren zunehmend Aussiedler aus Osteuropa, Deutschstämmige aus Russland, Rumänien und anderen Ländern und schließlich vor allem seit den 1990er Jahren überseeische Migration. Wie aber sehen die Zahlen aus? Bei Migration denken viele an Muslime. Ich habe bewusst über meinen Vortrag den Titel „Das christliche Gesicht der Migration“ gesetzt. Denn die Zahlen sagen uns etwas anderes. Bei Menschen mit Migrationshintergrund sagt uns der hessische Religionsmonitor, der hessische Integrationsmonitor von 2010, dass 67% eine christliche Religionszugehörigkeit hatten, 20% eine muslimische. 2015 sind es noch 54% mit einer christlichen Religionszugehörigkeit, 2020 52% christlich, 19% muslimisch. Also keineswegs nur eine muslimische Dominanz, nein, das christliche Gesicht der Migration. Davon redet dann auch 2014 die EKD-Schrift Gemeinsam evangelisch. Die erste Phase dieser Zeit ist nun also die Gastarbeiterphase, seit den 1960er Jahren. Viele dieser Migrantinnen und Migranten waren katholischen Glaubens. Die katholische Kirche richtet muttersprachliche Missionen ein. Für Serben, für Portugiesen, für Spanier, für Italiener, für Polen und andere. Evangelischerseits sind es noch gar nicht so viele. Was entsteht, sind Gemeinden von etablierten Denominationen. Also etwa für lutherische Schweden, die bekommen eine schwedische Gemeinde in Deutschland. Oder Finnen oder Reformierte aus Ungarn und andere. Oftmals betraut von muttersprachlichen Seelsorgern aus den Heimatländern. Und so ist es ja auch umgekehrt. Es gibt deutschsprachige Gemeinden in vielen europäischen Metropolen und weltweit, begleitet von deutschsprachigen Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Das ist die erste Phase seit den 1960er Jahren. Seit den 1980er Jahren haben wir verstärkt die Ost-West-Migration. Aus Rumänien, aus Polen, aus der ehemaligen Sowjetunion kommen deutschstämmige Menschen zu uns, die hier Gemeinden bilden. Am Anfang sprach man von der Aussiedlerseelsorge, zunehmend wurden daraus eigene Gemeinden. Auch deshalb, weil die Integration in deutsche Gemeinden oft misslang. Die russischstämmigen Baptisten und die deutschen Baptisten verstanden sich nicht, die russischstämmigen Lutheraner ebenso wenig. Also es entstehen Aussiedlergemeinden, bis heute zum Teil sehr große Gemeinden, die inzwischen vor der Herausforderung des Übergangs in die zweite und dritte Generation stehen. Eine dritte Phase ist die Phase seit den 1990er Jahren. Jetzt kommt verstärkt überseeische Migration. Auf der einen Seite im Kontext von Flucht und Asyl, auf der anderen Seite sind es Arbeitssuchende, viele Menschen, die aus der weiten Welt nach Europa kommen. Was hier entsteht, sind freikirchliche Missionskirchen. Es sind Gemeinden, die den Fokus zunächst auf die eigenen Landsleute legen. Das Evangelium für die nichtchristlichen Landsleute. Also für Menschen aus Kenia, aus Ghana, für Menschen aus Korea, aus Sri Lanka und aus anderen Ländern. Von den etablierten deutschen Kirchen werden sie damals kaum wahrgenommen, weitgehend integriert. Beziehungsweise wenn Migrationskirchen wahrgenommen werden, dann als Empfänger sozialdiakonischer Arbeit, aber kaum als ökumenische Partner. Und hier finden wir seit einigen Jahren einen Paradigmenwechsel, der noch längst nicht überall angekommen ist, aber deutlich die Richtung anzeigt. Nämlich von einem diakonisch bestimmten Hilfshandeln zu einem Miteinander von Geschwistern auf Augenhöhe. Eine ökumenische Zusammenarbeit mit Gemeinden im Kontext von Migration. Kulturelle Vielfalt wird nicht mehr als Defizit, sondern als Ressource gesehen. Zugleich werden internationale, interkulturelle Gemeinden sichtbarer, während Landeskirchen schrumpfen. In vielen europäischen Metropolen stellen farbige Gottesdienstbesucher die Mehrzahl derer, die sonntags in die Kirchen gehen. Die Gemeinden legen den Fokus weniger auf die Sammlung ihrer eigenen Landsleute, sondern wollen jetzt Mission in Deutschland treiben. Man redet von Reverse Mission. Sie sähen ihre Sendung darin, Deutschland das Evangelium wiederzubringen. Es entstehen nicht denominationelle, also nicht konfessionell gebundene neue Missionskirchen. Menschen sind vielfach Menschen, die aus Zentral- und Westafrika kommen, aus Korea, aber aus vielen anderen Ländern auch. Schließlich ein Ausblick in neuere Entwicklungen in die Gegenwart. Wir haben auf der einen Seite eine verstärkte Arbeitsmigration aus Osteuropa, Menschen aus Polen, Rumänien, Bulgarien. Auf der einen Seite im Kontext von Pflege, auf der anderen Seite wurde das 2020 beim Lockdown deutlich, bei Corona-Fällen in der Fleischindustrie, was da in unserem Land für Menschen sind, die kaum jemand wahrnimmt, die oft in eigenen Baracken eingepfercht werden. Dann neue Flüchtlingswellen. Seit 2015, seit der großen Flüchtlingswelle, finden wir zunehmend Taufen von Muslimen in Deutschland. Ein großer Schwerpunkt liegt auf Iranerinnen und Iranern. Arabischsprachige Gemeinden entstehen. Und zunehmend kommt auch die zweite Generation von Migrationskirchen in den Blick. Da der Fokus der Migrationskirchen zumeist auf der Lebenssituation der ersten Generation liegt, werden die Bedürfnisse der zweiten Generation kaum berücksichtigt. Das führt dazu, dass viele Jugendliche die Gemeinden verlassen. Und das ist eine spannende und offene Frage. Wo werden die Angehörigen der zweiten Generation Heimat finden? In ihren Herkunftsgemeinden, in deutschen Gemeinden, in internationalen Gemeinden? Wo werden sie ihre Identität als Christen sehen? In deutschen oder anderen Gemeinden? Das Thema Migration, Gemeinden im Kontext von Migration, ist ein Zukunftsthema für den Gemeindeaufbau. Es ist ein Thema, das an vielen Stellen auch in der Gesellschaft diskutiert wird. In der Presse und an anderen Orten wird etwa die Frage erörtert, ob Muslime sich durch den Übertritt zum christlichen Glauben durch die Taufe Vorteile im Asylverfahren verschaffen wollen. Das führt bis hin zu der Frage, kann denn eine Asylbehörde feststellen, ob ein Asylant, ein Geflüchteter es ernst meint oder nicht? Christliche Gemeinden sehen hier ihren Auftrag, die Neugetauften zu begleiten, ihnen zu helfen, hier ihre Heimat zu finden. Sie leisten dadurch auch einen wichtigen Beitrag zur Integration. Viertens, zur gegenwärtigen Situation der Migrationskirchen. Das Erste da hier ist die Frage nach einer angemessenen Bezeichnung. Hier geht immer noch der Wettbewerb, was ist die beste Bezeichnung dafür. Am Anfang redete man von Ausländergemeinden, dann Vorschläge internationale Gemeinden, nicht alle sind international, interkulturelle Gemeinden, nicht alle sind interkulturell, neue Missionskirchen, dann Gemeinden fremder Sprache und Herkunft. Inzwischen redet man vor allem von Gemeinden anderer Sprache und Herkunft. Aber auch hier ist die Frage selbst- oder Fremdbezeichnung und es ist klar, Gemeinden anderer Sprache und Herkunft ist die deutsche Perspektive. Es ist eine Fremdbezeichnung, nicht die Selbstbezeichnung. Ich habe vor kurzem mit dem Vorsitzenden des Konvents Internationaler Gemeinden in Rheinland und Westfalen gesprochen und ihn gefragt, was denn er für die geeignete Bezeichnung hält. Er sagte, internationale Gemeinden. Auch wenn da nicht alles international ist, das ist gewissermaßen auch die Zielrichtung, die angedeutet wird. Wie reagieren die Kirchen und Gemeinden darauf? In vielen evangelischen Landeskirchen gibt es Beauftragte und Kontaktstellen für Gemeinden anderer Sprache und Herkunft. In anderen Kirchen ist es bereits üblich oder möglich, dass solche Gemeinden im Kontext von Migration Mitglied in Gemeindebünden werden. Das ist in Freikirchen weithin der Fall. Und wie gesagt, gibt es im Rheinland inzwischen eine eigene Organisation, einen internationalen Konvent, der diesen Gemeinden eine eigene Stimme und Sprache verschafft. Und das halte ich für wichtig. Nach der Frage nach einer angemessenen Bezeichnung zur Einteilung der Gemeinden. Um diese Vielfalt zu ordnen und übersichtlicher zu machen, gibt es unterschiedliche Versuche, Gruppen und Cluster von Gemeinden zu bilden. Das Spektrum beginnt mit den klassischen Konfessionskirchen. Also wir haben etwa eine lutherische, finnische Gemeinde oder eine reformierte, ungarische Gemeinde. Eine zweite Gruppe sind neue Missionskirchen mit einer überseeisch-konfessionellen Identität. Das sind vor allem Gemeinden, die monoethnisch sind, also auf eine Sprache und Kultur begrenzt, häufig charismatischer oder pfingstlerischer Prägung, die einen klaren evangelistischen Anspruch gegenüber Immigranten ihrer Herkunftsnation haben und zugleich Kontakte zu Land ihres Ursprungs. Zunehmend haben diese Gemeinden den Fokus geändert. Sie blicken nicht mehr nur auf die eigenen Landsleute, sondern wollen international werden. Und schließlich gibt es denominationsunabhängige neue Missionsgemeinden. Tendenziell sind sie eher multiethnisch, Sie verstehen sich als überkonfessionell. Sie gehören kaum zu Kirchenverbänden, sondern eher zu informellen Netzwerken, häufig charismatisch oder pfingstkirchlich geprägt. Und neben solche Einteilungsversuche kommen die Dynamiken beim Übergang zur zweiten und dritten Generation. Es gibt nirgends eine feste Statistik. Es ist eine große Unübersichtlichkeit mit Hauskirchen und mit Gemeinden, die fest in deutsche Gemeindebünde angeschlossen sind. Daher ist es schwierig, verlässliche Daten und Statistiken zu erheben. Eine Broschüre der Evangelischen Kirche im Rheinland und in Westfalen nennt 550 Gemeinden anderer Sprache und Herkunft im Bereich der beiden Landeskirchen, die im weitesten Sinn evangelisch sind, aber die Zahlen sind längst veraltet. Von daher frage ich weiter nach dem Verhältnis zu deutschen Gemeinden. Kaum jemand wird es offiziell eingestehen, aber im Umgang mit dieser Vielfalt von Gemeinden gibt es eine geheime Hierarchie. Sie zeigt sich beispielsweise, wenn zu einem besonderen Anlass Vertreter deutscher Kirchen eingeladen werden. Wer kommt dann? Kommt dann die Bischöfin selbst, der Dekan? Oder gibt es nur einen schriftlichen Gruß des Ortspfarrers, der sich entschuldigen lässt, weil er verhindert sei? Schon hier kann man eine Hierarchie sehen. Und oben auf der Hierarchie stehen skandinavische lutherische Gemeinden, ganz unten stehen afrikanische Pfingstgemeinden. Ähnlich ist es, wenn es um den Dialog vor Ort geht. Wird der Geistliche der Migrationsgemeinden vom deutschen Pfarrer, von der Pastorin als ebenbürtiger theologischer Gesprächspartner akzeptiert? Das alles sind wichtige Themen. Wo es aber zu Begegnungen kommt, stellen sich zunächst ganz praktische Fragen. Daher verwundert es nicht, wenn kirchliche Dokumente hier sehr konkret werden. Das beginnt mit der Frage der gemeinsamen Nutzung von Gebäuden. In einer Handreichung aus dem Rheinland und Westfalen lesen wir, eine afrikanische Gemeinde, die laute Gottesdienste und Gebetsnächte feiert, kann in einem Gemeindehaus mit Einliegerwohnungen viele Probleme verursachen. Ende des Zitats. Verhältnis zu deutschen Gemeinden. Als nächstes möchte ich einen Blick auf die Lebensrealität der Zugewanderten werfen. Das haben wir Deutschen oft gar nicht im Blick. Farbige, schwarze Zugewanderte müssen mit Alltagsrassismus und Diskriminierung leben. Am Beispiel der Wohnungssuche. Ausländisch klingender Name, ein farbiges Gesicht und schon wird es schwierig, eine Wohnung zu finden. Dann Spannungen innerhalb von Familien. Da kommt eine Familie aus Afrika, die junge Generation ist schneller, sich in Deutschland einzuleben, die Sprache zu erlernen. Die Eltern haben Sorge, ihre elterliche Autorität zu verlieren. Die Jugendlichen sind auf der Suche nach ihrer Identität. Sie stehen vor der Herausforderung, unterschiedliche kulturelle Prägungen zu verbinden. Was sind sie? Afrikaner? Sind sie Deutsche? Dann oft prekäre Lebenssituationen. Ja, es gibt auf der einen Seite Migranten, die es zu Wohlstand gebracht haben, aber die Lebenssituation der großen Mehrzahl, vor allem derer, die geflüchtet sind, ist oft sehr prekär. Sie sind auf Unterstützungen angewiesen. Sie kämpfen mit Fragen von Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis, Asyl, mit Arbeitsverhältnissen, die oft sehr prekär sind. Von ihnen können wir deshalb kaum erwarten, dass Initiativen ausgehen, näheren Kontakte zu knüpfen. Sie sind oft so mit ihrer Lebenssituation, mit dem Überleben beschäftigt. Das müssen wir im Blick behalten, wenn ich in einem nächsten Schritt nach Formen der Kooperation frage. Da gibt es auch unterschiedliche Intensitäten von Verhältnissen. Ein Mietverhältnis ist noch nicht der Gipfel einer Beziehung. Kooperation kann sehr unterschiedlich aussehen. Auch hier wurden Modelle entwickelt. Mehrfach rezipiert wurde die Unterscheidung von 3 bzw. 4 Formen der Kooperation von Benjamin Simon. Beim ersten Modell, dem Parallelmodell, läuft die jeweilige Gemeindearbeit parallel nebeneinander her. Konkret, die internationale Gemeinde kommt nur als Mieterin von Gemeinderäumen in den Blick. Darüber hinaus gibt es kaum Beziehungen. Benjamin Simon nennt das ein nichtchristliches Nebeneinander von Geschwistern. Als zweites nennt er das Schwesterkirchenmodell. Es ist durch regelmäßigen Austausch geprägt. Es gibt immer wieder gemeinsame Veranstaltungen. von Zeit zu Zeit gemeinsame Gottesdienste. Je eine Person ist im Gemeindevorstand der Gemeindeleitung der anderen Gemeinde. Einen Schritt weiter geht das Integrationsmodell. Die Ebene der Integration ist nicht die der örtlichen Gemeinde, sondern des Gemeindebundes oder der Landeskirche. Die internationale Gemeinde wird als Personalgemeinde in die Strukturen einer deutschen Landeskirche integriert. Die Mitglieder werden zu Mitgliedern der Landeskirche, ähnlich im Fall von Freikirchen. Das vierte Modell schließlich ist das sogenannte hybride Gemeindemodell. Es ist eine Variante des Integrationsmodells. Das Besondere ist, dass einheimische und zugewanderte Christen gemeinsam eine Gemeinde bilden. Das scheint vielerorts noch Zukunftsmusik zu sein, denn das einzige Beispiel, das in einer Broschüre der evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg genannt wird, liegt gar nicht in Deutschland, sondern in Basel-Stadt. Die dortigen Miteinander-Gottesdienste. Inzwischen habe ich aber aus verschiedenen Städten gehört, dass es solche interkulturellen Gemeinden in Deutschland gibt. Bis hin zu einer ganz spannenden Erfahrung. Ein Gemeindegründer russlanddeutscher Herkunft erzählte mir, dass am Anfang die Gemeinde vor allem aus Aussiedlern bestanden habe, dann seien Afrikaner dazugekommen. Und was das für die Gemeinde bedeutet hat, sie musste sich ändern. Sie musste manche alten russlanddeutschen Zöpfe abschneiden. Und als drittes kamen dann die Iraner dazu, heute eine internationale Gemeinde. Die vier Modelle haben ein Gefälle. Auffallend ist, dass bei den ersten drei Modellen trotz aller Kooperation von einem fortgesetzten Gegenüber ausgegangen wird. Hier die deutsche Gemeinde, dort die Gemeinde anderer Sprache und Herkunft. Lediglich das Hybridmodell geht weiter. Deshalb möchte ich nach den Potenzialen solcher internationalen Gemeinden im zweiten Teil auch fragen. Zunächst aber etwas anderes Praktisches, nämlich die Frage, was verändert sich für deutsche Gemeinden? 40 Tage persisch. Ein pensionierter evangelischer Pfarrer aus Münster erzählte mir, dass in seiner landeskirchlichen Gemeinde eine große Zahl von Iranern zum Glauben gekommen und getauft wurde. Er erzählte von gemeinsamen Weihnachtsfeiern, von Übersetzen im Gottesdienst, von der Suche nach Wohnungen für Iraner, von einer hohen Hilfsbereitschaft in der Gemeinde, von der Begleitung bei Asylverfahren und anderem. Die neuen Gemeindeglieder haben sich zu einem eigenen Arbeitsbereich entwickelt, der viele Bereiche von Sozialarbeit einschließt. Ich stellte die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, eine eigene Gemeinde für die Iraner zu bilden. Nein, war die Antwort. Das würden die betroffenen Iraner auch gar nicht wollen. Sie wollten in Deutschland integriert werden und auf diesem Weg sei die Zugehörigkeit zu einer deutschen Gemeinde für sie eine Hilfe. Auch wenn es sprachlich eine Herausforderung bleibt, würde es auch zu einem schnelleren Erlernen der deutschen Sprache beitragen. Für das Ankommen in Deutschland, für die vielen Formen von Unterstützung im Alltag sei die Zugehörigkeit zur deutschen Gemeinde besser als die Bildung einer eigenen iranischen Gemeinde. Und für die deutschen Gemeindeglieder sei es eine wichtige Herausforderung, die neuen Gemeindeglieder aufzunehmen und zu begleiten. Was ändert sich durch die neuen iranischen Christen für die deutsche Gemeinde? Wenn die Hälfte der Teilnehmenden bei einer Gemeindefreizeit iranischer Ursprungs sind, wenn gemeinsame Feste gefeiert werden, ändert sich manches. Am Ende des Gottesdienstes kommt regelmäßig als Abspann: Für unsere iranischen Freunde suchen wir. Gesucht werden Wohnungen, Fahrräder, Möbel und vieles andere. Erstaunlich, was so alles an entbehrlichen, aber gut erhaltenen Gegenständen in deutschen Wohnungen lagert. In den Gottesdiensten gibt es Übersetzungen in Farsi, aber mindestens ebenso wichtig ist, dass regelmäßig Elemente des Gottesdienstes, der Liturgie, in Farsi gesprochen werden und so einen wichtigen Beitrag zur Beheimatung der Iraner leisten. Es ist das Signal, ihr werdet wahrgenommen, ihr gehört dazu. Was in Münster geschieht, ist kein Einzelfall. Gemeinsame Gottesdienste mit Übersetzung in Farsi gibt es in anderen Landeskirchen und in freikirchlichen Gemeinden. Eine Gemeinde in Berlin geht nach einem gemeinsamen Beginn in unterschiedliche Sprachgruppen auseinander. Bei aller Freude über solche Erfahrungen darf nicht verschwiegen werden, dass im Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte die Versuche eines kulturübergreifenden Miteinanders häufiger gescheitert als gelungen sind. Warum bilden die meisten landeskirchlichen und freikirchlichen Gemeinden ebenso wie landeskirchliche Gemeinschaften nach wie vor weithin weiße Gottesdienstgemeinden? 2003 resümierte Claudia Wehrisch-Oblau, eine Fachfrau für dieses Gebiet: Fast nirgendwo ist es in landeskirchlichen Gemeinden gelungen, Migrantinnen und Migranten zu integrieren. Das müssen gar nicht Migranten aus einer fremden Sprache und Kultur sein. Bereits Milieuunverträglichkeiten können hier zu Abstoßeffekten führen. Wir können zurückblicken auf die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, auf Gastarbeiter und Aussiedler. Auch da gibt es viele Geschichten von Integrationsversuchen, von gelungener und leider häufiger von misslungener Integration. Die Grundfrage dahinter ist die nach der Bereitschaft zu Veränderungen. Allzu häufig werden die neu dazukommenden vor eine unausgesprochene Alternative gestellt. Sie stehen vor der Wahl, sich anzupassen, um dazugehören zu dürfen, oder eben die Konsequenzen zu ziehen und wieder zu gehen. Die Tatsache, dass jetzt deutsche Gemeinden zunehmend sich ändern und dazu bereit sind, das stellt einen der wesentlichen Unterschiede zur bisherigen Integration und Integrationsversuchen von Migranten dar. Bisher sahen deutsche Gemeinden häufig keinen Anlass zur Veränderung. Bei der ersten Generation von Aussiedlern hieß es, das sind Deutsche wie wir. Wenn hin und wieder Einzelne dazukommen, hält sich der Veränderungsbedarf in Grenzen. Jetzt sind es größere Gruppen, die Herausforderungen werden größer. Wie aber wird es weitergehen? Im Blick auf das Hybridmodell, das interkulturelle Modell, ist zu fragen, lebt es nur vom Zauber des Anfangs? Ist es ein Übergangsmodell oder liegen darin Potenziale, die auf Dauer gestellt werden können? In Münster und an anderen Orten können wir gespannt sein auf die weitere Entwicklung. Wie wird es sein, wenn etwa ein Hauptamtlicher da ist, der Farsi spricht, der auch in dieser Sprache predigen kann? Wird die Gemeinde dann weiterhin gemeinsame Gottesdienste mit der deutschen Gemeinde feiern? Die Homepage der Paulusgemeinde in Bielefeld zeigt eine anregende Aktion. Begleitet zu einer Predigtreihe 40 Tage Persisch werden die deutschen Gemeindeglieder aufgefordert, in den 40 Tagen der Passionszeit jeden Tag ein Wort Farsi zu lernen. Dass die Integration von überseeischen Migranten nicht aussichtslos ist, zeigt der Blick in einige Nachbarländer. In den Niederlanden und in Frankreich ist diese bereits deutlich weiter fortgeschritten als hierzulande. Das hängt sicher mit anderen Voraussetzungen zusammen. Für viele Migrantinnen und Migranten in Frankreich entfallen die Sprachbarrieren, weil sie aus frankophonen Ländern kommen. Aber es ändert nichts daran, dass die Erfahrungen dort eine wichtige Herausforderung darstellen. Eine weitere Herausforderung ist es, zu einem Miteinander auf Augenhöhe zu finden, wo durch diakonische Hilfe Abhängigkeiten geschaffen und auf Dauer gestellt werden, da führt es zu einem unguten Verhältnis. Natürlich sollen Bedürftigen geholfen werden, aber das Ziel ist ein Miteinander auf Augenhöhe, wo die eine nicht nur Hilfsempfänger und die andere nicht nur Geber von Hilfe sind. Aber damit sind wir bereits bei Herausforderungen, und auf solche Herausforderungen und ökumenische Lernerfahrungen möchte ich im zweiten Teil dieses Vortrags näher eingehen. Ich lade Sie herzlich ein, diesen auch anzuschauen und zu hören. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann abonnieren Sie doch den Kanal Glauben, Denken.